Wohnsinn und Raumglück,
dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Wir sind Erika Miro aus Hamburg
und Martina Püringer aus Wien,
Expertinnen der Wohn- und Architekturpsychologie,
und sprechen mit interessanten Gästen über die Entwicklung von human hochqualitativen Räumen.
Du erfährst, wie sich Räume auf dein Fühlen, Denken und Verhalten auswirken
und wie es möglich ist, eine gesunde und positive Raumwirkung zu erzielen. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Ein herzliches Moin aus Hamburg, ein herzliches Grüß Gott und ein ebenso herzliches Servus, wo immer du uns auch zuhörst, heute zu einer neuen Podcast-Folge hier bei uns, Wohnsinn und Raumglück. Wir haben wieder ein interessantes Thema da, aber zuerst mal liebe Grüße nach Wien an dich, Martina.
Hallo liebe Erika, du hast ja heute schon richtig eine Dachbegrüßung gemacht.
Ja, genau. Ganz genau. Wir haben heute wieder ein interessantes Thema, Martina. Sag mal, wir haben eine Gästin aus Wien dabei.
Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, heute steigen wir in ein alltägliches Thema ein, egal ob zu Hause oder in der Arbeit, das Thema Ordnung. Was geht denn dir durch den Kopf, wenn du das Wort Ordnung hörst?
Alle kennen und haben von Marie Kondo schon mal gehört, und inzwischen gibt es unheimlich viele Aufräumcoaches und Bücher und alle Zeitschriften sind voll davon, die uns helfen sollen, loszulassen oder auch auszusortieren. Warum dieses Thema aber so interessant ist, wollen wir heute mal ein bisschen genauer behandeln und haben dazu wieder eine Gästin eingeladen.
Und sie hat nämlich Ordnung zum Beruf gemacht und wir sprechen gleich darüber, wie Ordnung in Räumen uns beeinflusst. Und ich freue mich auf unsere Gästin aus Wien.
Jasmin Fallenbiegel, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Auch von mir an dich ein herzlich willkommen, liebe Jasmin. Wir treffen uns heute zum ersten Mal. Ich habe ein bisschen recherchiert. Du bist Organization Expert und unterstützt Menschen mit Mindset Living, ein besser organisiertes Leben zu führen. Und du bist gleichzeitig auch noch Mutter. Was hat dich bitte zu diesem Thema geführt?
Die Mutterschaft meines zweiten Kindes war ein großer Auslöser, aber vor allen Dingen die Pandemie. So wie viele Menschen hat das auch mich als Kulturmanagerin damals betroffen. Plötzlich mussten wir alle von zu Hause aus arbeiten. Und das hat die Wahrnehmung der Räume sehr verändert. Dazu kam dann auch noch, dass mein Großvater an Krebs und an Demenz erkrankt ist und ich mich auch viel um ihn gekümmert habe. Und das war so für mich der Auslöser für einen Mindset-Wechsel, wenn es ums Berufsleben auch geht. Ich wollte eigentlich nicht mehr hin und her hetzen und nur funktionieren die ganze Zeit. Ich habe eigentlich selbst eine neue Ordnung und Struktur gebraucht, ja. Aber ich glaube, der Ursprung in dem Ganzen liegt schon viel weiter zurück, nämlich in meiner Kindheit und Jugend. Ich habe immer sehr, sehr gerne die Familienfeste und die Treffen im Freundeskreis organisiert. Das hat mir immer Halt und Struktur gegeben. Und ich bin auch immer von den Menschen in meinem unmittelbaren Umfeld um Rat gefragt worden, wenn es um das Thema Ordnung und Organisation gegangen ist. Das hat mir unglaublich viel Freude bereitet und das war auch sofort ein Ergebnis, das man sehen kann und spüren kann. Ursprünglich habe ich ja Theater, Film und Medienwissenschaft studiert und dann habe ich im Kulturbereich gearbeitet und dort Veranstaltungen organisiert. Ganz besonders habe ich Vernetzungstreffen für Kulturschaffende, Wirtschaftstreibende und Kulturpolitiker gemacht. Und mit der Mutterschaft kam dann dieses Bedürfnis nach Organisation und Ordnung mir einfach sehr zugute, auch die Übung, die ich darin schon hatte. Weil wie jeder weiß, der Kinder hat, Kinder stellen alles auf den Kopf.
Ja.
Das war für mich und meinen Mann wirklich sehr wichtig, dass unsere Wohnung einer gewissen Ordnung und Struktur folgt, damit wir eben nicht komplett überwältigt werden von all diesen physischen Dingen und den Emotionen, die die Kinder mit sich bringen. Und 2023 habe ich dann begonnen, an Mindset Living zu arbeiten und jetzt dieses Jahr habe ich dann gegründet.
Vielen Dank. Wir beide haben uns ja in Wien bei einer Veranstaltung, Herbst Circle, das Design Palais, kennengelernt und es war eigentlich recht schnell klar, dass dein Thema, das du da jetzt beruflich verfolgst, die Ordnung, recht gut zu unseren Themen passt hier im Podcast, zu Wohn- und Architekturpsychologie im weitesten Sinne. Erklär uns doch bitte mal, was verstehst du unter Ordnung in Räumen?
Ja, da möchte ich gleich vorweg sagen, ich bin eben keine Psychologin. Als Organizing Coach bin ich ja in anderen Feldern tätig, aber ich arbeite auch gerne mit Psychologen zusammen. Ich persönlich verstehe unter Ordnung das Zusammenspiel von Ästhetik, Harmonie und Achtsamkeit. Und auf diesen Grundwerten basiert auch Mindset Living. Als Organizing-Expert habe ich mir sehr viele Methoden angesehen und sie auch ausprobiert, sowohl an mir, an meiner Familie als auch bei meinen Kunden. Und ich kann nach langjähriger Recherche sagen, dass Ordnung schaffen sich sehr positiv auf die Psyche auswirkt. Also meiner Erfahrung nach räumen die Menschen dann nicht nur ihr Umfeld auf, sondern sie schaffen auch wirklich Ordnung in ihrem Inneren. Ich finde, dieser Prozess des Organisierens hat etwas Organisches an sich. Also es geht um die Herstellung einer natürlichen, gesunden Ordnung. Das kann sehr ein heilsamer Prozess sein, aber auch unglaublich emotional fordernd. Deshalb sind ja gerade so viele Menschen sehr schnell überfordert, wenn sie damit alleine beginnen oder ohne einen festen Plan. Manche lehnen das Thema Ordnung schaffen überhaupt gänzlich ab, weil sie vielleicht auch innerlich spüren, dass dann vielleicht etwas ans Tageslicht kommt, vor dem sie weglaufen.
Es ist wirklich hochspannend und vieles von dem, was du jetzt gesagt hast, berührt tatsächlich ja auch die Wohn- und Architekturpsychologie, also die Dinge nach Ordnung und dieses, die Beziehung innerer und äußerer Raum und so. Kannst du uns mal erklären, wie sich ein aufgeräumter bzw. ein unordentlicher Raum auf unsere Stimmung sich auswirkt?
Ja, das hat eine sehr große Auswirkung auf unsere Stimmung. Also wenn zum Beispiel jedes Ding seinen festen Platz hat und es eine gewisse Struktur in den Räumen gibt, die eine klare Linie verfolgen, dann wirkt das auf die meisten Menschen sehr beruhigend. Und ich denke, wir alle sehnen uns nach Ruhe, besonders wenn wir unser Zuhause betreten. Und wenn einem dann schon davor graut, nach Hause zu kommen und weil man sich denkt, da wartet jetzt das große Chaos auf einen, dann wird genau dieser eine Rückzugsort, den wir ja unser Eigenheim nennen, plötzlich ein Energie- und Zeitfresser. Und das ist genau das Gegenteil von der Philosophie von Mindset Living, weil ich finde, unser Zuhause, aber auch unser Arbeitsplatz, die sollen uns ja unterstützen und Rückhalt geben, weil hier dürfen wir ganz wir selbst sein und auch kreativ tätig
Oh
sein.
ja. Martina, bist du nicht dran?
Nee.
Ach so. Okay. Kannst du mal bitte sagen, wer kommt zu dir und wen berätst du?
Also prinzipiell kommen Menschen zu mir, die sich nach Ruhe und Harmonie sehnen. Menschen, die wissen, dass sie an einem Punkt sind, wo es jetzt so nicht mehr weitergeht, wie sie bisher gelebt haben oder gearbeitet haben. Meistens ist ein großer Transformationsprozess im Gange. Der kann natürlich vom Äußeren aufgezwungen sein, wie dass man plötzlich Eltern wird und das ganze Zuhause neu strukturiert gehört. Oder man muss ins Homeoffice ziehen, weil wenn zum
Ja,
Beispiel die
klar.
Pandemie das auslöst, ja. Oder man muss die Wohnung von einem Menschen räumen, weil er ins Pflegewohnheim muss oder weil er verstorben ist. Also das habe auch ich alles dieses Jahr selber durchgemacht, ja.
Das erinnert mich, Erika, an unsere Episode Adieu Elternhaus. Da hatten wir auch über die Schwierigkeit gesprochen, die das mit sich bringt, wenn man quasi das Elternhaus räumen muss.
Genau. Ich habe aber irgendwann auch mal eine Anfrage bekommen als wohnpsychologische Expertin. Da war eben auch die Frage danach, ältere Menschen, die sich einfach zugesammelt haben und einfach irgendwie das nie übers Herz gebracht haben, sich mal von Dingen zu lösen. Und ich finde, das war auch so ein Punkt, an dem man merkt, hier müsste jetzt mal was passieren. Und dann ist es ja gut, wenn es so jemanden gibt wie dich und die anderen auch alle, die dann eintreten und helfen können.
Ja, jetzt ist es doch so, Jasmin, dass jeder eine persönliche Vorstellung hat von Ordnung. Das heißt, wenn der eine sagt, das ist ordentlich, findet der andere das vielleicht unter Umständen noch ein bisschen unaufgeräumt. Das ist ja sehr individuell.
Ja, absolut. Jeder Mensch hat ein eigenes Mindset, ein anderes Verständnis, was ist Ordnung und Organisation. Und genau deshalb habe ich auch diese Mindset-Methode kreiert, weil es darum geht, auch erst einmal dieses individuelle Verständnis zu erläutern, herauszufinden, wie funktioniert der Alltag des Kunden, was hat bisher gut und was hat eher schlecht geklappt. Und wenn es dann ums Organisieren und Ordnung schaffen geht und auch ums Einhalten, bin ich sozusagen die geborgte Freundin, die einen an der Hand nimmt und einen Plan macht und das dann auch wirklich gemeinsam umsetzt und durchzieht. Weil es geht auch darum, hier ganz wertfrei und ohne Vorurteile an das Thema heranzugehen, weil es ist unfassbar persönlich, auch jemanden in die eigenen vier Wände
Oh
hineinzulassen.
ja.
Ja.
Du sagtest ja gerade, dass jeder individuell ist. Ich könnte mir vorstellen, darüber hinaus gibt es auch kulturelle, ja, Unterschiede. Hast du da auch Erfahrungen und kannst du mal dazu was sagen?
Ja, also ich persönlich habe ein ganz großes Faible für die britische Kultur. Ich habe auch selber in England gelebt nach meiner Matura. Also die Ästhetik des britischen Landhausstils hat mich immer schon fasziniert. von Karo-Mustern über Blumen, Antiquitäten und Chesterfield. In Kombination dann noch mit Tea Time, James Bond und Downton Abbey bin ich ganz glücklich. Aber in der zweiten Schwangerschaft muss ich wirklich sagen, da habe ich mich erstmals mit der Marie Kondo auseinandergesetzt und mit ihrem Stil, mit ihrer Arbeitsweise vertraut gemacht. Und da hat mich besonders das Verständnis und die Wertschätzung für das Thema Ordnung und Sauberkeit in der japanischen Kultur fasziniert. Allein schon diese ganz klare Struktur, wenn es jetzt um diese Falttechnik von Kleidung geht, hat mir imponiert und auch der Zugang zum Thema Nachhaltigkeit. Also eine Marie Kondo hat auch in ihren Büchern geschrieben, bitte nicht die neuen Boxen kaufen, sondern schaut einmal, was da ist und dann verwenden wir halt den Schuhkarton dafür. Und das finde ich gerade in heutigen Zeiten einen sehr, sehr schönen Ansatz. Jetzt, wenn man im Gegensatz dazu das amerikanische Team von der Home Edit sieht, die unfassbar humorvoll und entertaining ihr Netflix-Format hier gemacht haben und aber auch diesen amerikanischen Traum der gigantischen Container-Stores da promoten. Das sind andere Dimensionen, in denen man sich da bewegt. Riesige Häuser mit Speisekammern, die so groß sind wie meine erste Studentenwohnung und damit unfassbar viel Zeug gefüllt und strukturiert werden. Da hat mich jetzt persönlich die Amerikanerin Shira Gill mehr abgeholt. Die geht mehr auf das Thema Mindfulness aus, weniger Konsum. Sie hat auch für mich die Zusammenhänge zwischen Organisation und Ordnung mehr in Einklang mit einem bewussten und mit einem achtsamen Lebensstil gebracht. Und die Devise lautet hier einfach, weniger ist mehr. Und ich kann auch aus meiner Perspektive sagen, dass zum Beispiel ein einheitliches Farbkonzept in der Wohnung oder auch am Arbeitsplatz sehr viel Ruhe ausstrahlen kann. Und wenn man möglichst viele freie Flächen hat oder Stauraummöglichkeiten, ästhetische Behälter und auch klar ersichtliche Plätze für die Dinge, dann kann das wirklich für eine gute Harmonie sorgen.
Ja, du sprichst mir wirklich sehr aus dem Herzen mit dem, was du da gerade erzählst. Nicht nur, weil du sozusagen die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe jetzt gerade erläutert hast, sondern auch für mich, weil ich sozusagen als Trendcoach immer noch mal unterwegs bin und schaue, so was ist gerade angesagt. Und ich stelle also wirklich ja große Unterschiede fest zwischen den unterschiedlichen Kulturen. Also zum Beispiel Mailand, Italien, ja, hat also eine ganz andere Einrichtungsweise und die Amerikaner, die Engländer, das geht mir so ein bisschen ab, obwohl ich familiär da vernetzt bin. Ja, aber ich finde also wirklich sehr, sehr interessant. Und kommen wir mal zurück zu diesem Gefühl der Übersichtlichkeit oder der Kontrolle, was man also als nächstes zu tun hat, etwa wenn man an den Arbeitsplatz denkt. Was denkst du, wie beeinflusst die räumliche Ordnung unsere Konzentration, Produktivität und Kreativität?
Ich persönlich empfinde es als sehr hilfreich, einen strukturierten Arbeitsplatz zu haben. Mir ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass ich weiß, wo was ist und dass meine Fläche am Tisch möglichst frei ist, damit ich dann, wenn ich konzentriert an einer Sache arbeite, mich ausbreiten kann mit den Büchern, mit den Zeitschriften, mit den Notizzetteln. Aber es ist eben dann auch wichtig, wenn dieser Prozess zu Ende ist und abgeschlossen wird, zu diesem Prozess dazu gehört, dass auch alles wieder an seine Plätze zurückwandert, in die Ordner, in die Boxen, in die Laden, damit man dann wieder frisch starten kann, wenn man sich das nächste Mal an seinen Arbeitsplatz setzt.
Ja, und das finde ich ein ganz wichtiger Hinweis, den du da gibst, Jasmin, weil das sind ja oft die Dinge, die keinen fixen Platz haben, die dann irgendwie von da nach dort getragen werden. Und man denkt sich immer, Mensch, das Kind, ja, aber man hat die Zeit irgendwie nicht und man lässt es dann da stehen oder liegen. Und das ist dann schon spannend, weil das sind ja auch die Dinger, die man oft mal so lange vor sich herschiebt. Also ich kenne das von mir zum Beispiel. Und was ich auch ganz schön fand, was du erwähnt hast, ist nämlich dieses Thema Wertschätzung. Das heißt, wenn eine Umgebung einer gewissen Ordnung entspricht, dann hat das schon auch mit Wertschätzung zu tun. Und wir haben das in der Wohn- und Architekturpsychologie im großen Maßstab auch oft in Nachbarschaften, ja, ob Nachbarschaften gepflegt werden oder nicht, ob da Unordnung herrscht. Und wenn Unordnung herrscht, dann ist es oft so, und das ist auch ein interessantes Phänomen, dass dann noch mehr Unordnung dazukommt. Das finde ich nämlich auch sehr, sehr spannend bei dem ganzen Thema. Ich würde jetzt ganz gern mal kurz anreißen, und zwar das Thema Ordnung mit Kindern. Da sind wir ja alle schon erfahren damit, ja. Hast du vielleicht hier ein paar hilfreiche Tipps für uns?
Ja, also ich selber habe zwei Kinder. Ich habe zwei Buben, einen 4-Jährigen und einen 8-Jährigen. Ich kann nur sagen, Humor und Gelassenheit sind das, was am meisten helfen, wenn es ums Thema Ordnung halten mit Kindern geht, weil die sind unberechenbar. Und ein Haushalt mit Kindern ist, finde ich, wie eine Zirkusvorstellung. Erst wenn alle im Bett liegen und schlafen, dann kehrt endlich Ruhe ein. Und es macht natürlich auch einen Riesenunterschied, ob man jetzt ein Baby hat oder ob man zwei Kleinkinder oder einen Teenager zu Hause hat. Also dennoch kann ich eins sagen, es hilft, wenn die Kinder sehen, dass wir selber Ordnung schaffen, wie wir das in den Alltag integrieren, dass wir als Eltern auch ein Verständnis vermitteln von dem, was Ordnung und Organisation bedeutet und das auch konkret vorleben. Also Aufräumen, finde ich, soll wirklich keine Strafe sein, auch nicht das Thema Putzen, das macht ja dann wirklich keiner gerne. Wenn man schafft, das irgendwie spielerisch zu verpacken, und das gemeinsam auch zu machen, aber auch mit den Kindern ganz deutlich darüber zu sprechen und zu sagen, du, heute habe ich selber keine Lust darauf, aber lass es uns doch jetzt gemeinsam machen. Also ich finde, Perfektionismus ist ja wirklich komplett fehl am Platz, wenn man mit Kindern zusammenlebt. Und auch eine Marie Kondo hat das einsehen müssen,
Ja,
sobald sie Kinder hatte. Jetzt gelten andere Gesetze.
ja.
Und hat das wirklich sehr geholfen, dass wir den Räumen und den Dingen wirklich klare Funktionen und Plätze zugewiesen haben. Aber auch schon bevor die Kinder da waren, aber dann noch mehr integriert auf Augenhöhe, wie die Kinder dann hier waren. Wenn man Routinen hat, wie das Wegräumen als Teil auch des Gesamtprozesses zu sehen im Haushalt, dann funktioniert das schon um einiges besser. Aber trotzdem, Gelassenheit und Humor, ich kann es gar nicht oft genug betonen, das hilft wirklich in den ersten Jahren mit Kindern besonders, weil da geht es irgendwie ums nackte Überleben, habe ich das Gefühl, ja.
Genau. Es ist ja nicht so ganz einfach, das wirklich auch umzusetzen, Ruhe und ruhig und gelassen zu bleiben. Was hältst du davon, wenn es gibt ja Erziehungsberatungen, die eben auch sagen, Kind, das ist dein Raum, darin kannst du tun und lassen, was du willst. Da kannst du deine Ordnung, deine eigene Ordnung, so wie, also bei einem Achtjährigen, denke ich, geht das ja schon. Was hältst du davon?
Ja, also bei uns leben die zwei tatsächlich jetzt gerade noch in einem gemeinsamen Raum, aber wir haben es jetzt dieses Jahr gemerkt, dass das nicht mehr funktioniert und jetzt sind wir gerade selber in einem Transformationsprozess bei uns zu Hause, weil mein Mann sein Arbeitszimmer jetzt anfängt zu teilen mit unserem großen Jungen und der immer mehr auszieht, weil er schon viel mehr diesen Rückzugsort braucht und diese Ruhe. Es ist einfach zu voll geworden, nicht nur an Dingen, sondern auch diese Entwicklungen, die beide durchmachen in diesem großen Altersabstand. Da war es für uns dann wichtig, dass jetzt jeder mal seinen Raum bekommt. Aber zu dem, was du gesagt hast, Erika, ja, ich finde, die Kinder dürfen in ihren Räumen wirklich freier sein. Und wenn man jetzt bei uns ins Kinderzimmer reinkommt, dann schaut das natürlich nicht so aus wie der Rest der Wohnung, wo ich mehr Kontrolle darüber habe. Aber die Kinder wissen, wo ihre Sachen hingehören. Das ist einmal einer der Hauptpunkte. Und sie wissen auch spätestens einmal in der Woche und wenn es am Wochenende ist, da wird einmal grundaufgeräumt bei uns, weil sonst kann man ja auch schon gar nichts mehr sehen oder finden, wenn dann da Gewandberge auf dem Bett sind oder so. Das merken dann auch die Kinder. Da wollen sie dann auch nicht so gerne drinnen in ihrem Zimmer spielen und wandern dann automatisch so in die Wohnküche raus bei
Ja,
uns.
ja. Ja, ist interessant, das so zu hören. Und ich würde jetzt an dich, Martina, an die Architektin von uns hier, mal die Frage stellen, wie könnte man denn eigentlich durch Architektur das Gefühl von Ordnung in Räumen fördern? Welche Elemente helfen uns dabei, ein Gefühl von Ordnung in einem Raum zu empfinden?
In der Architektur ist es herkömmlicherweise so, dass symmetrische Strukturen und klare Linien mit Ordnung in Verbindung gebracht werden. Das signalisiert unserem Gehirn, alles ist unter Kontrolle. Das kann jetzt aber baulich auch exzessiv ausgereizt werden, bis es dann sehr formell, kühl oder vielleicht sogar monoton wirkt. Das heißt, dass wir brauchen dazu unbedingt die richtigen Proportionen und auch immer ein bisschen spielerische Elemente, damit es nicht zu formell und zu negativ oder ablehnend wirkt, ja, weil es gibt ja so ein Ausreizen von Ordnung, wo das kippt und wo es zu viel wird, ja. Im Innenraum ist es so, dass halt Möbel, Regale, Deko-Elemente ganz gern symmetrisch angeordnet werden, muss aber nicht sein, sage ich mal. Aber es erzeugt halt einerseits visuelle Ruhe und Struktur Und gerade Linien bei Möbeln, Regalen und Tischen unterstützen das Gefühl von Ordnung. Es kann aber auch hier sehr schnell rigide und formell wirken. Und daher benötigen wir auch im Innenraum immer weiche Kanten, abgerundete Winkel. Und das speziell auch in Räumen, die intim sind, also in Badezimmern und so weiter, ist das eigentlich ein ganz gutes Thema, wenn man organisch ein bisschen arbeiten kann.
Wenn ich dir so zuhöre, denke ich ja sofort an den Bauhausstil,
ja,
wo
ja.
alles klare Kanten hat und sehr gerade und symmetrisch ist, was mir persönlich ja ganz gut gefällt. Nicht alles, aber einiges. Ich möchte aber hier erwähnen, dass organische Formen, also abgerundete, du hattest das jetzt gerade mit Tischkanten ja schon benannt, aber auch an Sitzmöbel, zum Beispiel Teppiche und so, durchaus auch Ruhe und Geborgenheit und eine Art von Aufgeräumtheit vermitteln kann, sofern sie eine eigene Zone dann darstellen.
So ist es definitiv, Erika. Verschiedene Funktionen im Raum, die sollten ja auch für uns visuell lesbar sein. Denn das vermittelt auch Orientierung und eine gewisse Übersicht dann, nicht? Das klappt wunderbar, wenn man zum Beispiel mit den Topografien im Raum spielt oder mit Farb- und Materialwechsel, mit Teppichen, mit einem runden Teppich, der eine Zone noch einmal unterstützt und so. Also visuelle Ordnung heißt ja auch, je weniger sichtbares Chaos, desto mehr wahrgenommenes Ordnungsempfinden entsteht und damit natürlich auch eine gewisse Orientierung.
Ja, ganz genau. Besonderer Brennpunkt ist ja aber oft der Eingangsbereich und auch Garderoben. Sie sind oft nicht ausreichend berücksichtigt. Was meint denn unsere Organisationsexpertin dazu, liebe Jasmin?
Ja, also ich möchte hier wirklich The Home Edit zitieren, die so unfassbar humorvoll sich mit ihren 5 Tipps für einen allzeit makellosen Eingangsbereich auf den Punkt gebracht haben. Und ich lese das kurz vor aus ihrem Buch Happy at Home. Also 5 Tipps. Erstens, wohne alleine. Zweitens, sorge dafür, dass deine Kinder einen anderen Eingang benutzen. Drittens, verzichte auf jeglichen Besitz. Viertens, lass deine Post an die Nachbarn zustellen und hol sie dann dort nur einmal die Woche ab. Fünftens, gehe ohne Schuhe oder Jacke aus dem Haus, damit du beim Nachhausekommen nichts ausziehen musst. Oder man akzeptiert einfach, der Eingangsbereich kann nicht makellos sein. Und immerhin zählt ja Aufräumen als Fitnesstraining.
Ja, wunderbar.
Also ich kann nur sagen, der Humor, der zahlt sich immer aus. Und also wir haben ja auch einen Garderobenbereich und da haben wir jetzt eine Garderobe, wo wir unsere Sachen aufhängen und eine für die Kinder auf ihrer Höhe. Wir haben ein Schuhregal drin und eine Kommode. Und das hat zwar alles seinen festen Platz und irgendwann wandert das dann auch wieder genau dorthin. Aber wenn wir mal heimkommen, ist das so, da werfen die Kinder mal alles ab. Die wollen in die Wohnung reinlaufen und sofort spielen oder sie müssen aufs Klo oder was
Ja,
trinken.
ja.
Und da lässt man dieses draußen erst einmal komplett fallen und kümmert sich eigentlich nicht so um das Ordnungsschaffen. Ich finde diesen Raum auch so spannend. Der wird wirklich fast jeden Monat in den Zeitschriften behandelt, weil ich glaube, dass dieser Raum repräsentiert für uns diesen Übergang zwischen außen und innen, zwischen öffentlichen und dieser privaten Welt. Und wenn wir heimkommen, dann wollen wir das vielleicht einfach mal alles loswerden und abschütteln, ne?
Ja, schön beschrieben und vielen Dank für das Zitat. Das ist wirklich, ich wusste ja nicht, was da kommt, aber es ist wirklich sehr witzig. Genau, am besten ist, ziehst du ganz aus, dann hast du immer zu Hause Ordnung. Und so mal sozusagen als Summary. Martina, an deine Aufgabe, die du sozusagen aus architektonischer Sicht ja beschrieben hast, möchte ich noch was dranhängen. Also ich finde zum Beispiel auch wiederholende Elemente schaffen so einen Rhythmus und eine Einheitlichkeit. Was Jasmin am Anfang schon gesagt hat, also auch mit Farbwelt und so, wenn das ähnlich bleibt, das verschafft eben auch eine Ruhe. Könnte aber auch immer mal Material sich wiederholen, ne? Zum Beispiel der Parkettboden oder so oder wiederkehrende Muster oder was mich eben oft wirklich triggert, sind so Streifen, die in unterschiedliche Richtungen laufen. Ganz gleich, ob das jetzt sozusagen Stühle sind, Stuhllehnen, die so die haben und dann findet man ein anderes Element, da ist es dann hochkant und da finde ich, es geht so viel Unruhe davon aus. Also ja, das ist so etwas, was ich noch ergänzen wollte.
Ja, also diese wiederholenden Elemente, von denen du sprichst, Erika, das ist eine sehr gute Ergänzung, weil diese Repetition bedeutet, dass bestimmte Formen, Farben und Materialien oder auch Strukturen in einem Gebäude oder im Raum wiederholt werden. Also so wie du schon gesagt hast, mit den Materialien wie Eiche zum Beispiel, wenn das verwendet wird in einem Möbel, in dem Boden, vielleicht kommt sogar irgendwo in Badform. Es gibt auch so diese formelle Repetition, das heißt also gleichartige Fenster oder Fensterbögen oder Säulen, also so eine Rhythmisierung von der Fassade, wiederkehrende Materialien, Farben, Formen erzeugen visuelle Rhythmen, ähnlich wie in der Musik oder in der Natur, und das wird von uns Menschen als harmonisch und geordnet wahrgenommen. Im Innenraum, Erika, könnten wir in dem Zusammenhang jetzt auch noch über die Stimuli sprechen.
Ja, ganz genau. Also die Hirnforschung hat ja herausgefunden, dass wir auch Anreize brauchen, die unsere Neugierde wecken oder uns überraschen. Das können farbliche Kontraste im Raum sein, aber auch Objekte, Bilder, Muster, Einrichtungen und so weiter. Allerdings kann ein zu viel des Guten das Gegenteil auslösen, nämlich Stress, unbewusst, aber auch eine Unterforderung, das wissen ja viele eben nicht, kann durch Reizarmut uns eben auch nicht so gut tun. Für mich persönlich, lieber weniger ist mehr. Ich merke dann auch an mir, dass ich wirklich auch kreativer werden kann. Ich werde nicht abgelenkt von anderen Dingen, sondern ich bin dann sozusagen in, ja, mit mir und mit dem Problem, um das es geht, beschäftigt.
Liebe Erika, das kann ich auch wirklich sehr gut nachvollziehen, besonders jetzt in diesem neuen Lebensabschnitt als zweifache Mama, die sich jetzt auch unternehmerisch selbstständig gemacht hat. Und ich arbeite auch viel von zu Hause. Ich sehne mich enorm nach Ruhe in meinem Zuhause und in meinem Arbeitsplatz. Und wir haben alle Wände eigentlich bis auf zwei weiß gelassen. Da hängen auch wenige Bilder. Wir haben einen guten Mix aus Antiquitäten, die alle so in Brauntönen gehalten sind, und weißen Möbeln. Und dann haben wir noch so grüne und cremefarbene Akzente in den Stoffen, die sich durch die Wohnung ziehen. Und das hat aber jahrelang gedauert, bis wir dorthin gekommen sind, wo wir jetzt sind, dass wir uns da jetzt so gut wohlfühlen und das so arrangieren konnten, dass das für uns alle passt, ja.
Du hast ja auch eingangs gesagt, es ist so ein Mindset, ja. Also jeder hat so seine eigene Struktur und Persönlichkeit. Jeder hat auch seine familiäre Situation und jeder hat so seine Entwicklung auch, nicht? Also insofern ist es individuell. Ich kann jetzt nur auch ganz kurz sagen, dass es mich immer total freut, wenn ich mir an so einem Regentag die Zeit nehme. Und ich kann, weiß ja nicht, ich ordne irgendwas, und wenn es irgendwie der Schrank ist oder so. Und jedes Mal, wenn ich dann aufmache, denke ich, wow, cool. Und man freut sich dann auch richtig drüber, wenn man mal irgendwie da was weggeschafft hat und man hat da wieder ein bisschen einen Überblick. Mich würde noch interessieren jetzt, Jasmin, gibt es denn ein Ranking in unseren Privaträumen zu Hause? Also hinsichtlich der Ordnung meine ich natürlich. Ist es zum Beispiel, ist es wichtiger, im Bad Ordnung zu haben, oder ist es wichtiger in der Küche, oder gibt es es gar nicht?
Also ich glaube, das mit dem Ranking ist auch wieder sehr individuell, was die Räume betrifft. Aber natürlich Räume muss man irgendwie danach sehen, okay, wer nutzt diese Räume alle und wann werden sie benutzt? Also gerade beim Badezimmer, wo alle in der Früh rein müssen, da ist es enorm wichtig, finde ich, dass die Produkte, die benutzt werden, jeder weiß, wem gehört was und wo soll es sein, dass da eine Übersicht drinnen ist, weil sonst wird es sehr schnell noch mehr durcheinander. Und in der Früh, wo wir alle da hinein müssen und vielleicht nicht unbedingt gleich mit jedem zusammenstoßen wollen, auf so engen Raum ja leider immer und zur selben Zeit dann auch noch, ja, da ist es dann schon hilfreich, wenn man ein bisschen weniger hat und eine gewisse Struktur. Aber ich persönlich, ich träume auch noch von einem zweiten Waschbecken und einem zweiten Spiegel bei uns im Badezimmer.
Ja, alles gut, verständlich. Ich würd trotzdem jetzt noch gern auch das Schlafzimmer ansprechen, weil ich das oft erlebe bei Wohnungsumbauten, wenn wir Besichtigungen haben im Vorfeld und das besprechen, dass da oft so im Schlafzimmer speziell so Bügelbrett lauert oder irgendwelche anderen Sachen abgestellt werden oder Dinge eben, die keinen Platz haben, dort irgendwo liegen, ja.
Ja, also ich finde auch, das Schlafzimmer ist eigentlich meines Erachtens der Ort, der am meisten nach Ruhe verlangt, weil hier wollen wir ja ganz bewusst abschalten, vielleicht noch was lesen und dann schlafen. Also ich persönlich empfehle da wirklich geschlossene Schranksysteme zu haben und auch eine sanfte Farbtonwahl, aber das ist natürlich Geschmackssache. Und ich finde auch so Dinge wie der Wäscheständer, der da immer wieder im Schlafzimmer herumlauert, das war auch bei uns jahrelang so. Jetzt habe ich ihn ins Wohnzimmer verbannt und jetzt steht er lustigerweise eigentlich neben meinem Arbeitsplatz. Aber da ist er ein bisschen im toten Winkel, wo man ihn nicht so bewusst wahrnimmt, aber er ist dennoch griffbereit, wenn man mal die Wäsche auf- oder abhängen muss. Und der steht jetzt nicht vor einem Regal, wo wir permanent hinein müssen. ästhetisch ist das ja trotzdem nicht. Und ich würde mir auch lieber einen separaten Laundry Room, so wie in Großbritannien, wünschen.
Ja, da ist es ja sehr gängig tatsächlich. Jasmin, auf deiner Website habe ich gesehen, dass Ordnung für dich nicht nur Struktur und Planung bedeutet, sondern vor allem Lebensqualität und innere Ruhe. Wie gehst du denn in deiner Arbeit mit deinen Kunden genau vor? Und welche Rolle spielen zum Beispiel Routinen oder Gewohnheiten bei der Aufrechterhaltung von Ordnung?
Die Menschen, die mich finden und auf meine Homepage stoßen oder auch auf meinen Instagram-Account, die suchen schon ganz gezielt nach Ruhe und Harmonie und genau das sehen sie dort auch. Sie bekommen Achtsamkeit und Ästhetik für ihr Leben. Ich biete in diesem Sinn eine gelassene Sichtweise auf das Thema Organisation und Ordnung an, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass das Leben unberechenbar sein kann. Ich biete zum einen 1:1 Beratung wirklich vor Ort an, also in der Wohnung oder am Arbeitsplatz, aber auch Online-Coaching. Und man kann sich zum Beispiel auf meiner Homepage auch Freebies herunterladen, um mal einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen. Und es wird auch jetzt demnächst Online-Seminare und Pakete geben mit Workbooks und Videos. Prinzipiell ist es so, dass man bei mir mal ein kostenloses Online-Erstgespräch bekommt, die Möglichkeit, einmal mich einfach unverbindlich kennenzulernen, abzuklären, um welches Projekt geht's, welcher Zeitrahmen ist dafür da und auch um zu schauen, ob eine Sympathie auf beiden Seiten da ist. Denn das ist wirklich ein sehr persönlicher Arbeitsprozess und das Thema Ordnung ist für viele ein sehr heikles Thema. Bei der Buchung von einem dieser Services wird dann anschließend mittels eines Fragebogens die Routinen und die Gewohnheiten genau unter die Lupe genommen. Das kann manchmal dann schon eine kleine Adaptierung sein, die das eigene Verhalten oder die Sichtweise verändert und den gesamten Prozess dann positiv verändert und beeinflusst und eben dann zu einem Mindset-Living führt.
Ich glaube, wenn du von einem Prozess sprichst, dann trifft es das ziemlich genau, weil es ist einfach nicht nur so ein Aufräumen, sondern es ist wirklich so ein Prozess. Und du hast ja eingangs auch gesagt, dass das oft mit so einer gewissen Transformation zusammenhängt. Das ist sehr spannend. Ich habe noch einen Begriff, den ich gern von dir erklärt haben würde. Und zwar kommt da immer vor Habit Stacking. Was bedeutet das?
Ja, Habit Stacking ist eine existierende Gewohnheit mit einer neuen Wunschgewohnheit zu verknüpfen, unmittelbar hintereinander zu schalten. Das ist so ein kleiner Trick, der ein echter Game Changer sein kann, besonders wenn man es mit etwas Positivem besetzt. Ich kann jetzt von mir zwei Beispiele nennen. Ich bin absolut kein Fitnesscenter-Mensch, aber ich habe das dann gekoppelt mit dem, die Kinder hineinbringen oder abholen von ihren Kindergarten und Schule. Und dann höre ich mir im Fitnessstudio ganz gezielt Podcasts oder Sendungen an und habe diesen positiven Effekt dann und das Training passiert quasi nebenbei. Das hat mich unfassbar viel Überwindung gekostet, aber jetzt bin ich in einer Routine drin, wo ich sage, super, ich freue mich schon drauf, weil das ist meine Zeit, wo ich eigentlich den Podcast zum Beispiel anhören kann. Ja.
Du hast dich quasi selber ein bisschen ausgetrickst, oder?
Ja. Es funktioniert, finde ich, auch im Haushalt ganz hervorragend. Ich hasse zum Beispiel Staubsaugen. Aber wenn ich mir dann laut dazu Musik aufdrehe, dann geht das schon viel leichter. Und abgesehen davon ist für mich das ja nur der Eingangsprozess, weil danach weiß ich, jetzt gehe ich duschen und Haare waschen und dann gönne ich mir ein gutes Essen. Und das hat einen ganz reinigenden Effekt für die Wohnung, für das Äußere und das Innere und für mich, ja.
Also, was ich besonders schön fand jetzt, war deine Freude, dass du dich selber sozusagen motivierst beim Staubsaugen durch Musik hören oder vielleicht selber singen. Was mich sehr inspiriert hat, war dieses Gefühl, das Martina angesprochen hat, wenn sie nämlich irgendwie einen Schrank aufgeräumt hat und macht den auf und die Freude, die man dann hat. Das kenne ich auch. Wenn ich da irgendwie aufgeräumt habe, Platz geschaffen habe, Dinge, die ich ganz vergessen hatte, ja, die sind dann kommen weg. Und ich mache die Schranktür auf, das ist eine Freude. Ich ertappe mich so, dass ich selber noch mal hinlaufe und einfach nur mal so reinschaue, weil es so schön ist. Und was ich besonders schön fand, fand ich diesen Begriff geborgte Freundin von dir, Jasmin. Ich finde, das ist ein ganz, ganz schöner Begriff, den man sich wirklich mal im Hinterkopf verankern sollte. Weil nämlich auch für die Wohn- und Architekturpsychologie, wenn man da irgendwie nicht weiter weiß, ist es doch schön zu denken, ich borge mir mal eine Freundin, die mir da hilfreich ist. Oder auch, ich sag mal, für ein Problem, wenn jemand einen Coach braucht oder so, dann als Freundin da irgendwie auch für ein Gespräch zur Verfügung zu stehen. Das fand ich ganz schön. Und wo wir jetzt gerade bei den Tipps sind, möchte ich gerne dir noch, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, sagen, Wenn du also gerne Dekoartikel aufstellst, dann gruppiere sie bitte immer ein bisschen. Wenn man da so kleine Grüppchen macht, ein kleines Tablett hinstellt und vielleicht eine Pflanze und etwas daneben, wirkt das sehr, sehr viel ruhiger. Also das so als kleiner Einrichtungstipp noch von mir. Wir kommen zum Ende. Unsere Zeit ist unheimlich schnell vergangen. Es gäbe so viel zu erzählen und du hast so viel zu berichten, liebe Jasmin. Vielen Dank, dass du da warst hier in unserem Podcast, im Interview. Und ich sage schon mal Tschüss aus Hamburg.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir eine große Freude, mit euch über dieses Thema zu sprechen.
Und an dich, liebe Zuhörer und Zuhörerin, du merkst bestimmt schon, dass Aufräumen und Ordnung schaffen auch Ordnung in deinem Inneren schaffen kann. Ich danke dir fürs Zuhören und dir, liebe Jasmin, herzlichen Dank nochmal für das interessante Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Baba.
Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.